Wir beten noch zu Beginn.
Herr Jesus Christus, danke, dass wir uns daran freuen dürfen, dass es einer Welt der Lüge und der Fake News, dass du gesagt hast, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dass du die Wahrheit bist und dass wir dir vertrauen und dir unser Leben anvertrauen dürfen. Und so stärke du uns auch den Glauben, auch durch diesen Predigtext heute, dass wir wissen dürfen, auf dich ist Verlass. Und dass du uns dann so prägst, dass wir selbst als Menschen empfunden werden, die die Wahrheit lieb haben. Amen. Ich hatte mal eine Predigt gehalten über das Thema Glaubenshelden mit Schattenseiten. Pseudologie. Kennt das jemand das Wort? Pseudologie. Ist nichts mit Psychologie zu tun. Pseudologie ist zwanghaftes Lügen. Die Tageszeitung Die Welt veröffentlichte vor einigen Jahren einen Artikel mit der Überschrift Lügen, das Fundament der zivilisierten Gesellschaft. Wir machen mal eine Zeitreise zurück in das Land Kanaan, 4000 Jahre zurück, und machen dort uns mal auf die Suche nach einem Lügner. Schau mal, wen wir da begegnen. Wir machen uns auf die Suche nach Abraham und nach seiner Frau. Und dann kommen wir in Land Kanaan an und suchen ihn dort, wo er eigentlich sein sollte. Gott hat ihn ja dahin geschickt. Und wir finden ihn nicht. Wo ist er denn hin? Und als wir dann so damals die Bewohner fragten da so, 2000 vor Christus, wo ist denn der Abraham hin? Und er sagte, da Richtung Westen ist er gezogen. Er war noch gar nicht so lange hier, da kam er aus Ur in Chaldea. Mit Mägden und Vieh ist er rübergezogen Richtung Ägypten. Da kommen wir ins Staunen. Sie haben das Land verlassen, das Gott ihnen verheißen hat. Und sind mit ihrer ganzen Habe in eine andere Gegend gezogen. Klar, jetzt hier in Kanaan ist gerade Dürre, Hungersnot. Und so haben sie sich Ägypten als Ziel gesucht, das fruchtbare Land am Nil. Hier suchte Abraham also Hilfe. Seine Hoffnung ruhte auf Pharao. Und damit horchen wir uns diese Geschichte aus 1. Mose 12 ab Vers 10 mal an. 1. Mose 12, Abvers 10. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten, denn die Hungersnot war groß im Land. Und als er nahe an Ägypten war, sagte er zu seiner Frau Sarai, sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau. Und werden mich umbringen und dich leben lassen. Sag doch, du seiest meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibt. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und priesen sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharaos gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er hatte Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großer Plage um Sarais, Abrams Frau, willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sagte zu ihm, was hast du mir da angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sagtest du denn, sie sei meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Nun sieh, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh fort. Und der Pharao befahl seinen Leuten um seinetwillen, dass sie ihn und seine Frau mit allem, was er hatte, das Geleit gaben. So zog Abraham mit seiner Frau und allem, was er hatte, aus Ägypten herauf ins Südland, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, an dem Ort, wo er zuvor den Altar gebaut hatte. Dort rief Abraham den Namen des Herrn an. Glaube auf dem Prüfstand. Das ist so der erste Gedankenkreis hier. Klimawandel, kein Phänomen der Neuzeit. Wir brauchen nur in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir diese Ereignisse. Auch hier 2000 vor Christus, ganz grob. Klimawandel, Hungersnot, Dürre. Und das fanden die Archäologen heraus, dass unser Klima immer schon im Wandel ist. Es ist nichts Neues. Und während der Zeit, wo Abraham nach Kanaan einzieht von Ur in Chaldea, war gerade so eine Zeit da. Ein Klimawandel mit Trockenheit. Das bedrohte Abrahams Viehherden und seine Existenz. Vielleicht versuchte Abraham aus eigener Initiative für seine Zukunft zu sorgen. Und er meinte, er müsste jetzt der Verheißung Gottes, weshalb er ja da ist, nachhelfen. Es ist, als ob die Mächte sich aufgemacht haben, um die Verheißungen Abrahams, die Gott ihm gegeben hat, zu zerstören. Denn Ägypten, in der Bibel ein Bild für diese Welt, kann das Hilfe sein? Zuflucht in der Welt finden, die von Gott und von Jesus nichts hält? Wie stehe ich da? Wo suche ich Zuflucht? In einer Welt, die von Gott nichts hält? Aber wir tragen ja Verantwortung. Abraham hat Verantwortung für seine Familie, die Knechte, die Viecher. Ich trage auch Verantwortung für meine Familie, Ehepartner, Kinder, Enkel, Nachbarn, Freunde, Kollegen, Mitschüler. In einem Lied von Theo Lehmann heißt es, wer Gott folgt, riskiert seine Träume, setzt eigene Pläne aufs Spiel. Auch als Verlierer kommt ihr nicht zu kurz. Gott bringt euch an sein gutes Ziel. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Auch mit Gott gerät man in Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Trotz aller Zweifel seid dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Bei Abraham heißt es in unserem Text nirgends, dass er den Altar aufsuchte, wo er aufgebrochen ist nach Ägypten oder einen errichtet hätte. Dieser Aufbruch von Abraham ist Kleinglaube, ist Unglaube. Und es kommt zu einer Kettenreaktion in seinem Leben dadurch. So wie wenn man bei einem Hemd den ersten Knopf falsch zuknüpft, dann wird alles schief. Abraham sucht Zuflucht in Ägypten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Weisheit, die wir Menschen haben, ohne Gottes Bezug, wird zur Torheit. Es war durchaus weise von Abraham, dass er daran gedacht hat, dass die moralischen Vorstellungen in Ägypten anders sind, als die Bibel es uns sagt. Sollen wir beachten. Er wusste, die Ägypter könnten durchaus seine Frau für sich nehmen und ihn umbringen, damit er aus dem Weg ist. Also überlegte er sich in seiner Weisheit eine List. Was ist, wenn? Wie viel Sorgen, Anfechtungen und Zweifel kommen auf durch diese Gedanken? Was geschieht eigentlich, wenn es so oder so kommt? Das kennen wir doch auch. Da schlagen wir einen Weg ein. Dann kommen Bedenken, Ängste und Sorgen. Und wir gehen weiter. Obwohl wir vielleicht spüren, da ist was nicht alles ganz in Ordnung, das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich doch lieber umkehren, wenn sich so ein Gefühl breit macht und ich habe Beklemmungen. Habe ich Gott gefragt? Hat Abraham Gott gefragt? Scheinbar nicht. Abraham, warum bist du denn eigentlich nicht umgekehrt, als diese Bedenken kamen mit Sarah? Du, Volkmar, du, Nicole, Hermann, du, jetzt können wir unseren Namen reinsetzen. Warum bloß? Wo haben wir unsere Hilfe gesucht? In der Welt? In Lösungen, die wir uns selber ausgedacht haben? Eine Weisheit ohne Gottesbezug? Wir kennen alle solche Situationen, wo wir ja genauso unklug aus Gottes Augen handeln wie Abraham. Wenn dann, wenn das so ist, dann müsste ich so handeln, so überlegen wir uns in unserer Schlauheit tolle Pläne und tolle Gedanken. Wenn dann, und es entstehen Pläne ohne Gott, ohne Jesus, kluge Pläne, Weltweisheitspläne, Slogans wie, die wir alle auch schon gehört haben, wir schaffen das schon, mit der auch eine Frau Merkel letztlich gescheitert ist, oder ein Barack Obama mit We Can, Yes, We Can. Aber wir merken, dass diese weltliche Weisheit begrenzt ist. Und dann kommt dieser kluge Gedanke von Abraham. Mensch, Sarah, ich habe eine Lösung, ich habe eine tolle Idee. Weißt du was? Du sagst einfach, du seist meine Schwester. Und dann geht es mir gut. Damit ziehe ich den Kopf aus meiner Schlinge. Damit es mir gut gehe, um deinetwillen. So eine Formulierung, das ist schlicht und ergreifend in der Juristerei Erpressung, ne? Ist Erpressung, was er macht mit der Sarah. Damit es mir gut geht, deshalb sollst du lügen. Denn sonst bist du schuld, wenn es mir schlecht geht. Wie viel Not in Beziehungen und in Freundschaften machen solche erpresserischen Gedanken. Wenn du nicht das tust, dann bist du schuld, wenn es mir nicht gut geht. Ja, sag mal, geht's noch? Kein Mensch ist dazu da in dieser Welt, damit es dem anderen erst in erster Linie gut geht, wohl ist. Das kann die Folge sein, wenn ich dem nachkomme, wozu ich in dieser Welt bin. Da habe ich ein Gegengewicht. Bin ich etwas zum Lob Gottes oder zum Wohlsein meiner Mitmenschen, wenn da ein Konflikt entsteht, wofür entscheide ich mich? Schauen wir in unser eigenes Leben, wo wir den Eindruck haben, ich werde nur zum Hühnerfutter für andere um uns herum, die ihren Egoismus, ihre Selbstsucht an mir ausleben, wo die Liebe zu Jesus Christus uns nicht antreibt, wir uns von Mitmenschen aber antreiben lassen, werden wir scheitern. Die Liebe zu Jesus kann uns durchaus zu selbstlosen Lebensstil bringen. Aber das war ja hier gar nicht der Fall. In dem Wort Gefälligkeit steckt das Wort Fallen drin. Wer Gefälligkeiten tut, der kann auch fallen, kann in eine Rate gefallen. Ja, wir wollten doch nur helfen, freundlich sein, dem anderen etwas Gutes tun. Alles ist ja nicht verkehrt, wenn es im Einklang mit dem Wort Gottes steht. Aber Gefälligkeiten, die wir tun sollen, außerhalb des Wortes Gottes, da kommen wir zu Fall. Schreit uns manchmal nicht die Not des anderen an, wie es hier gerade auch bei Sarah war und dem Abraham geschieht? Nur ein kleines Entgegenkommen. Wir sollten doch freundlich sein, trösten, ermutigen. Aber geschieht dieses um Jesu Willen? Oder ist die Not, die sich vor uns auftut, die Not einer Seele, die ihren Weg ohne Gott geht oder von Gott sich nicht korrigieren lassen will? Dann mache ich mich sogar mitschuldig auf diesen Weg, den ich den anderen begleite und mit meinem Verhalten sogar noch darin bestärke. Wir sind nicht immer unbedingt nur Opfer. Manchmal sind auch wir die Täter. Wo bedringe ich vielleicht mit meinen klugen Worten anderen Menschen das zu tun, damit es mir gut geht? Und damit kommen wir zu Punkt 3. Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. In den Versen 14 bis 16, ich lese nochmal, heißt es: Als nun Abram nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war. Und die Großen des Pharaos sahen sie und priesen sie vor ihm. Da wurde sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abram Gutes um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder, Knechte, Esel, Mägde und Eselinnen und Kamele. Die Folgen eine Lüge, scheinbar sich sogar auszuzahlen für den Abram. Sehen wir, er wird noch beschenkt von dem Pharao, bekommt tolle Dinge. Lügen lohnt sich. So ähnlich wie die Welt es betitelte in ihrer Ausgabe damals. Ist Lügen eigentlich für uns als Christen erlaubt? Wir sagen ganz klar nein. Lügen ist nicht erlaubt. Aber Notlügen, im Englischen heißen die ja white lies. Wie schön, weiße Lügen. Gibt es denn sowas? Stimmt das? Was sagt die Bibel uns? In Johannes 8 heißt es, dass Jesus, da sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Er ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ohne Gott unterwegs zu sein, bedeutet, auf sich selbst gestellt zu sein, eigene Lösungen suchen. Und so wird eine halbe Wahrheit dennoch zur ganzen Lüge. Abraham stiftet hier zu einer Halbwahrheit an. Eine halbe Wahrheit, um etwas, was wahr ist, zu verbergen. Das ist eine ganze Lüge. Und wir spüren, wie diese Halbwahrheiten, diese Halblügen gar nicht halb sind, sondern ganz. Wir spüren hier in der Geschichte ganz genau, wo der Grat verläuft bei den anderen. Aber spüren wir das auch für uns und unser Leben? Und Abrahams Befürchtungen treffen ja ein. Das ist das Tolle. Sie nehmen ihn tatsächlich seiner Sarah ab. Sie waren ja nicht unbegründet, seine Angst, die er hatte. Und das merken wir genau, wie der Einstieg schon nicht gut war und wie das sich fortpflanzt, wenn man Wege in Eigenregie geht. Lieber einen Mord, um den Weg zum Partner frei zu haben, als offener Ehebruch, denkt sich der Pharao. Normalerweise so üblich. Ein David hat später genauso gemacht. Ne? Wir wissen es ja auch mit Bathseba und ihrem Mann. Also war da Abrahams Angst nicht unbegründet. Übrigens ist in der Kriminalstatistik Mord aus Liebe und Eifersucht einer der häufigsten Tötungsdelikte. Es ist schon interessant, was Frauen für einen Eindruck machen können. Schönheit hat nicht immer nur Vorteile, sehen wir hier. Es kann auch zur Versuchung für die Person selbst und andere werden. Aber was hier geschieht, ist noch was anderes. Die Verheißungen Gottes werden preisgegeben. Erst verlässt Abraham das verheißene Land. Und damit auch die Verheißung, auch indem er jetzt seine Frau verrät, auf den Nachkommen, den er kriegen sollte. Sarah im Sarai, im Palast des Pharao. Dafür aber ist er, Abraham, reich beschenkt. Er hat seine Verheißung, seine Berufung, ein Stück weit seine Seele verkauft, um seines eigenen Wohlwollens, Wohlstandes willen. Das erinnert uns an eine Geschichte, die wir auch in der Bibel kennen. Esau, dem der persönliche Vorteil, die momentane Befriedigung mehr wert war als das unsichtbare Erstgeburtsrecht. Das hatte er verkauft, preisgegeben. Wo bin ich in Gefahr, um weltlicher Vorteile willen geistliche Wahrheiten preiszugeben? Bleibt Gottes Auftrag, seine Verheißung im Leben von Abraham nur eine kurze Episode? Am Ende bleibt unser Vater im Himmel nichts anderes übrig, als selbst einzugreifen. Wie gut, dass Gott auch uns nicht laufen lässt und manchmal einschreitet, um uns aus einer Gefahrenzone herauszubringen, um seine Verheißung wie hier zu retten und seine Verheißung ans Ziel zu bringen. Wie oft muss Gott manchmal auch in meinem Leben eingreifen, um mich zu korrigieren, damit er mich an sein Ziel bringt. Er hat es ja verheißen, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, vollenden wird. Wenn ich Gott das eingestehe in meinem Leben, dann darf Gott auch eingreifen, damit er mich an sein Ziel bringt. Das kann manchmal wehtun. Ja, und so geschieht das Unweigerliche, wenn Gott eingreift, dass Lügen auffliegen. Und dann haben wir diese Geschichte vorhin gehört. Ich finde diesen Text einfach spannend. Aber der Herr, ab Vers 17, plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abram zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagtest du mir nicht, dass es deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau und nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. Gott greift ein. Hier lässt er das Versagen offenbar werden. Und ich denke, er lässt auch unser Versagen offenbar werden, dort, wo es nötig ist. Gott, der Herr, kann die Sünde und die Lüge nicht zudecken, wenn dadurch Schaden entsteht. Gott, der Herr, lässt es seinen Kindern nicht durchgehen. Manchmal sagen wir gegenüber der Welt ja auch, die kommen damit durch. Aber seid dankbar, wenn Gott uns Fehlverhalten nicht durchgehen lässt. Er bringt uns damit an sein Ziel. Seien wir dankbar, dass Gott uns nicht alles durchgehen lässt. Die Eltern, die ihren Kindern alles durchgehen lassen, sind schlechte Erzieher. Wissen wir selber. Eltern müssen auch mal Grenzen setzen und auch mal eingreifen. Das macht einen guten Erzieher, einen guten Pädagogen aus. Und Gott ist ein guter Pädagoge, auch im Umgang mit uns Sturköpfen. Obwohl es für Abraham sehr peinlich wird jetzt und ärgerlich und demütigend. Wie steht er jetzt denn vom Pharao? Als der Pharao ihm sagt: Was hast du mir angetan? Merken wir etwas? Lügen, auch sogenannte weiße Lügen, haben Folgen für die Umgebung. Ein heftiger Vorwurf an Abraham. Der Gott bezeugen sollte, verleugnet mit seinem Verhalten diesen Gott, zu dessen Ehre er leben wollte. Wie stehen wir vor dieser Welt? Ist mein Lebensstil so, dass Jesus uns öffentlich zurechtweisen muss? Es kommt heraus, was wir vertuscht oder verheimlicht haben. Das, was Sünde ist. Wo ist unsere Dunkelkammer in unseren Herzen, in unserem Leben? Der Arzt Jesus muss ran, um die Eiterbeulen der Sünde aufzuschneiden, damit der Mensch nicht vergiftet wird. Und deshalb schreibt der Hebräerbrief in Kapitel 12: Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wie stehen wir vor der Welt da? Stellen wir uns das mal vor. Wir stehen vor Gottes Thron und dann kommen unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Familienmitglieder und sagen vielleicht zu uns dieses: Warum? Warum hast du so gelebt? Warum hast du uns das verschwiegen? gehen wir ehrlich vor Gott auf die Knie und können mit dem Psalm 139 einfach dann befreit beten. Herr, du erforschest mich, du kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und nachher endet dieser Psalm ja genau mit diesem Ausruf: Herr, leite du mich auf ewigen Weg. Hier in unserer Geschichte mit Pharao und Abraham kommt der große Rauswurf nach dem berechtigten Vorwurf. Die Welt macht den Kindern Gottes den Vorwurf, den geistlichen Dienst verraten zu haben. Somit ist der Zeuge Gottes wertlos geworden, wie das Salz ist, das matt wird und zu nichts mehr Nütze ist. Raus aus Ägypten, raus aus dieser Welt. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, hat es mal jemand gesagt. Ganz oder gar nicht. Wo stehen wir eigentlich mit unserem geistlichen Gepräge? Es beschämt uns. Und es beschämt Abraham, die Reise zurück antreten zu müssen ins Land Kanaan. Der Rückweg, eine Umkehr, ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Und wir haben ja den Text vorhin gelesen, dann geht er nachher zurück bis Bethel, wo der Altar stand. Und dann geht er wieder vor Gott in die Knie und betet Gott an. Das Südland, Negev, ins trockene Land nochmal, zur Besinnung kommt, Wüstenzeiten. Jetzt zog Abraham wieder zurück zum Ausgangspunkt seiner Reise, wo er anfing, ohne Gott weiterzugehen, wo er selbst die Führung übernahm. Und jetzt geht er wieder und sagt: Herr, übernimm du die Führung in meinem Leben. Dort, wo wir Gott begegnen, lasst uns in unserem Herzen auch einen Altar bauen, ihn anbeten, ihn um seine Weisheit fragen. Das heißt hier in unserem Text, dann am Anfang von Kapitel 13, er baute dort einen Altar. Als Ausdruck seines Glaubens macht er das. Er macht hier deutlich: Gott, ich vertraue dir, gerade wegen der Erziehung, die du an mir ausgeführt hast. Der Altar, ein Ort der Anbetung. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Gehorsam, Aufbruch und Glaubensleben und der Nähe bei Gott. Mitten auf seinem mühevollen Wanderweg öffnet Gott von oben her die Tür, begegnet ihm auch hier am Altar und spricht zu ihm, dass er auch nicht müde werden braucht, sondern gibt ihm Kraft für den Weg, wie es weitergeht. Da, wo wir umkehren, kriege ich neue Kraft. Umkehr, Rückweg, wo was falsch war, ist kein Verlust, sondern Gewinn. Und darauf dürfen wir uns auch freuen. Muss Jesus uns mit uns noch an Orte gehen in unserem Leben, wo wir Fehlentwicklungen eingeschlagen haben? Das ist nicht unbedingt räumlich zu verstehen. Mit Petrus geht er auch diesen Weg zurück, ohne direkt dort zu seinem Garten, wo er verleugnet hat. Aber er fragt ihn, wie wir es auch letztens in der Predigt gehört haben: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Fragt Jesus. Ich will mit dir neu beginnen. Was auch verkehrt lief, kehr um. Bau einen Altar. Ein Altar in deinem Herzen. Eine neue Hinwendung zu Jesus. Weg vom eigenen Vorteil suchen, sondern suchen, was Gott möchte. Noch etwas wird hier deutlich, was später dem Abraham auch wieder zum Fallstrick wurde. Er nimmt Schätze mit aus Ägypten. Wir kennen ja die Geschichte später von Hagar und der Versuchung, die dadurch entstand. Hagar war eine ägyptische Magd, die hat er dort mitgenommen. Was nehmen wir aus Ägypten mit in unser Leben? Wo nehme ich Dinge mit aus Ägypten, aus der Welt, in mein geistliches Leben hinein? Der Abrahamsbericht macht uns deutlich: Eigene Pläne, Schlauheiten, Lügen und Halbwahrheiten führen in geistliche Katastrophen. Vor der Welt mögt es im ersten Moment wie ein Glanz aussehen. Aber von dieser Katastrophe war nicht nur Abraham betroffen, sondern seine Frau, der Pharao, die Menschen um ihn herum. Auswirkungen von Lüge, von Sünde spürt meine Umwelt. Privat sündigen, das hat Abraham hier gelernt. Das kennt die Bibel nirgends. Das geht nicht. Vertrauen wir uns Jesus ganz an, immer wieder aufs Neue. Und da, wo ich Fehlentwicklungen gemacht habe, dass ich das wieder korrigiere. Und hier habe ich mir ein Vers, ein Lied rausgesucht. Vertraue zu Jesus und wenn es uns auch nicht klug erscheint, bringt doch das Vertrauen zu Jesus unsere Seele zur Ruhe und zum Frieden. Und das Lied kennt vielleicht der eine oder andere. Wo findet die Seele die Heimat, die Ruhe? Wer deckt sie mit schützenden Fittichen zu? Ach, bietet die Welt keine Freistatt mir an, wo Sünde nicht kommen, nicht anfechten kann? Nein, hier ist sie nicht. Die Heimat der Seele ist droben im Licht. Verlasse die Erde, die Heimat zu sehen. Die Heimat der Seele, so herrlich, so schön, Jerusalem droben vom Golde erbaut, ist dieses die Heimat der Seele der Braut. Ja, dieses allein kann Ruheplatz und Heimat der Seele sein. Wo findet unsere Heimat statt? Wo habe ich meine Seele zur Ruhe gebracht? Glaube ist Aufbruch, Glaube ist Bewegung, Glaube ist Spannung. So sagt es Helmut Frey einmal in der Auslegung zu dem Text. Glaube ist Aufbruch vom falschen Wegen. Glaube ist Bewegung, mit Gott unterwegs sein. Und Glaube hat immer die Spannung vom Locken der Welt mit ihren Schätzen oder den Segen, den Gott mir bereithält. Übrigens wartet Gott nicht darauf, bis wir perfekt sind. Wir dürfen immer mit Jesus beginnen. Das haben wir auch im Abendmahl jetzt ja gefeiert. Keiner von uns ist hier sündlos und perfekt. Er wartet nicht darauf, dass ich perfekt bin. Ich darf auch als unfertiger Jünger zu ihm kommen und sagen, Herr, arbeite an mir und forme uns so, wie es dir gefällt. Und während wir mit ihm unterwegs sind, das ist das Spannende in dem Aufbruch des Glaubens, während ich mit Jesus unterwegs bin, werde ich ihm ähnlicher. Aber dazu muss ich mit ihm unterwegs sein und wissen, dass mein Herr, mit dem ich unterwegs bin, keine Lügen kennt. Gott kennt keine Lügen. Können wir nachher noch singen, denke ich. Aber ohne, das stimmt. Kapelle, lass das lieber, ne? Bete ich noch. Lieber himmlischer Vater, du kennst unsere selbstgewählten und selbst erdachten Wege, die wir manchmal gehen, weil wir die für klug und weise halten. Und du sagst uns in deinem Wort, wem Weisheit mangelt, der soll zu dir kommen und dich bitten. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass du unsere falsche Weisheit wegnimmst und uns deine Weisheit gibst, die von dir kommt. Und so danken wir dir, Herr Jesus, sind gespannt auf die Woche, die jetzt vor uns liegt, mit dir aufgebrochen, mit dir unterwegs, mit dir ans Ziel kommen. Wir freuen uns auf dich, Herr Jesus, und auf die Tage, die jetzt vor uns liegen. Wir loben und preisen dich. Amen.